Wirtschaftsredaktion.
DGB.
IG Metall.
NGG.
IG BCE.
GEW.
IG Bau.
GDP.
EVG.
Verdi.
S-E-N-F Senf. Wer das Würstchen zur Fahrt ist, macht überhaupt nichts. Wir geben unseren Senf dazu.
Hallo und herzlich willkommen zu Senf, dem Gewerkschaftsmagazin von Radio Flora im Internet, dem Bürgersender aus Hannover. Senf ist ein Projekt der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. Die Senderverantwortung hat Reinhard Tönebühn und durch die Sendung führt Eckart Heim. Senf gibt es an jedem vierten Donnerstag im Monat in der Zeit von 18 bis 19 Uhr. Und wiederholt wird diese Sendung am kommenden Samstag, den 30. März um 14 Uhr und am kommenden Montag, den 1. April um 10 Uhr. Mit unserer heutigen Sendung müssen wir leider auch einen sehr traurigen Abschied nehmen von unserem Kollegen und Redaktionsmitglied Alfred Klose. Alfred verstarb im Alter von 85 Jahren völlig überraschend am vergangenen Montag, den 25. März 2019. Seit April 2005 sind wir mit Alfred gemeinsam bei Radio Flora auf Sendung gewesen und tatsächlich war Alfred auch Moderator unserer allerersten Sendung. Seither haben seine vielen kritischen Beiträge unser Gewerkschaftsmagazin stets bereichert. Und so wird es auch heute sein, in unserer Senf-Sendung Nummer 175. Die Vielzahl seiner diversen Themen wollen wir heute hier bei Senf um zwei weitere Inhalte ergänzen. Aus seinen vielen Interviews, allein in diesem Monat März, haben wir ein Thema ausgewählt, bei dem es auch um Tod und Leben ging. Es handelt sich um einen Menschen in Linden, der nach einer Wohnungsräumung obdachlos wurde und kürzlich verstarb. Unser zweites Beitragsthema von Alfred Klose ist ein Gespräch von ihm über ein Karl-Marx-Seminar, das auch verdeutlicht, wie Alfred bis zum Schluss bildungspolitisch aktiv war. Doch hören wir zunächst ein Lied über Fidel Castro zu dessen Tod, wissend, dass Kuba und Fidel Castro für Alfred sehr bedeutend waren.
Primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel.
Zu unserem ersten Thema hier bei Senf, dem Gewerkschaftsmagazin von Radio Flora Hannover im Internet. Wie angekündigt geht es jetzt um den Tod von Jürgen Niemann, in Hannover-Linden bekannt als Bauer, der nach seiner Wohnungsräumung obdachlos wurde und zwei Jahre später draußen in der Kälte verstarb. Gefunden wurde er am Freizeitheim Linden am 12. Februar diesen Jahres. Am 7. März wäre er 65 Jahre alt geworden. Zwei Jahre zuvor, an seinem 63. Geburtstag, wurde er zwangsgeräumt durch rund 200 Polizisten zur nächtlichen Stunde. Jahrzehntelang hat er sich engagiert, so auch gegen Hartz IV, Wohnungslot und Gentrifizierung. Ein Schlaganfall warf ihn zurück und er wurde selbst zum Hartz-IV-Empfänger. Doch seine fällige Miete am Köthner Holzweg wurde weiter pünktlich gezahlt, jetzt durch das Jobcenter. Wie es trotzdem zur Räumung der Wohnung und seinem Weg in die Obdachlosigkeit kam, wollen wir in den folgenden zwei Interviews von Alfred Klose durchleuchten. Er sprach mit dem Rechtsanwalt von Bauer, Jürgen Niemann, über die rechtlichen Hintergründe. Zuvor aber hören wir eine politische Bewertung von Clemens Messerschmidt von der Partei Die Linke, in der sich auch Bauer engagiert hatte. Alfred Klose sprach ihn auf einer Mahnwache am 7. März vor der ehemaligen Wohnung des Verstorbenen an.
In Hannover-Linden haben sich heute am Donnerstag, dem 7. März, eine ganze Reihe Menschen zusammengefunden an der Ecke Köthner Holzweg-Limmerstraße Und ich frage jetzt einen Teilnehmer dazu, was ist der Anlass dieser Versammlung hier von meiner Schätzung nach sicherlich 100 Menschen, die sich hier in dieser Ecke zusammengefunden haben?
Wir haben uns hier versammelt, um unseres Freundes und Genossen Jürgen Niemann, besser bekannt als Bauer, zu gedenken. Der ist vor einem Monat hier gestorben. Er war wohnungslos, wurde hier aus dem Haus, wo wir gerade stehen, vor 2 Jahren mit einem riesen Polizeiaufgebot und wie sich später herausstellte, widerrechtlich zwangsgeräumt.
Und zum wiederholten Mal.
Zum wiederholten, und das war das letzte Mal, zwangsgeräumt und ist völlig aus der Bahn geworfen worden. Hatte schon Herzinfarkte vorher und ging daran zugrunde, buchstäblich zugrunde. Er hatte große gesundheitliche Probleme, aber vor allem saß er auf der Straße. Und einige Freunde wie Jürgen Otte hatten sich viel um ihn gekümmert, aber es hat nicht gereicht. Wir alle haben uns zu wenig gekümmert und wir alle sind auch beschämt und vor allem sind wir entsetzt, völlig entsetzt, dass ein Mensch, der hier seit 50 Jahren gelebt und gekämpft hat, immer gekämpft hat, in Wohnprojekten gekämpft hat, durch die ganzen Zeiten hindurch, die 80er und 90er Jahre und schon in den 70er Jahren, der immer zu haben war für Solidarität, immer überall geholfen hat, mitgebaut hat, der war von Haus aus Maurer, ja, der immer versucht hat, ein freies Leben zu leben, dass dieser Mensch einfach so durch die Ritzen fällt, einfach stirbt. Den Obduktionsbericht kennen wir nicht, was alles gesundheitlich ist, aber wir wissen eines sicher, er ist an der Kälte gestorben, der Kälte dieser Stadt und der Kälte dieses Landes, der Kälte dieses Regimes, wo 2000 Menschen allein in Hannover wohnungslos oder obdachlos sind, die Hälfte von ihnen überhaupt keine soziale Unterstützung kriegt. Die passen nicht in dieses System, in dieses brutale, eiskalte System.
Da muss man vielleicht noch dazu sagen, er hat seine Miete ja immer wieder bezahlt, aber sein Pech war, er war Untermieter und der Hauptmieter hat das wohl nicht weitergeleitet.
Es gibt 1 Million, und das weiß jeder, der von Hartz IV leben muss oder obdachlos wird oder in andere Klemme gerät. Es gibt tausende völlig verrückter bürokratischer Details, was mit solchen Leuten angestellt wird. Ja? Und davon könnte man auch bei Bauer eine Stunde lang erzählen. Er hat seine Miete gezahlt. Ja? Er war lange Jahre in Frankreich gewesen und hatte da gelebt und gearbeitet. Er hat nie Sozialhilfe beantragt, nie so etwas. Hat immer selber gearbeitet, selbst sein Geld verdient, bis halt so krank wurde. Und war dann in keiner Krankenversicherung. Und dann hat ihn die Krankenversicherung plötzlich in eine Privatmarge gesteckt. Und dann bekam er für 1 Jahr Krankenversicherung, bekam er eine Rechnung von 20.000 Euro, die er hätte zahlen sollen. Es ist alles einfach nur bizarr und irre. Aber das ist diese ganze Bürokratie. Die ist ja nur ein Ausdruck davon, was in unserem Land ist, eines der reichsten Länder der Welt. Ja? Und die Schere zwischen Arm und Reich geht jeden Tag weiter auf. So, das ist die politische Dimension und die Kälte. Und ein Mensch wie Bauer, der nicht für dieses System war, der frei leben wollte und der, für den es eine Einheit war, wie er lebt und wie er auch politisch denkt und kämpft, ja, für solche Leute ist hier kein Platz. Wir müssen auch immer sehen, das sind richtige Menschen, die dort unter die Räder kommen. Das sind nicht nur Zahlen, das sind nicht nur Statistiken. Das sind Menschen wie der Bauer.
Vielleicht sind sie für dieses System zu sehr Mensch.
Genau. Beim Bauer trifft das zu. Beim Bauer trifft das zu, weil er wirklich nicht nur eine andere Welt wollte, sondern sich auch persönlich eigentlich verweigert hat zu einem angepassten Leben. Der Preis, den er zahlen musste dafür, ist sowas von hoch. Ja? Ist so unverschämt, ja? Dass einen das wirklich wütend macht.
Wolltest du mir noch deinen Namen sagen?
Ich heiße Clemens Messerschmidt. Ich kenne den Bauer seit 2 Jahren etwa, weil ich selber gar nicht in Hannover wohne und immer hier zu Besuch bin und ihn da in der Basisorganisation der Linkspartei, wo er bis zuletzt aktiv tätig war, immer getroffen hatte. Ich persönlich kenne ihn nicht seit vielen Jahrzehnten, aber natürlich habe ich ihn im Herzen, vor allem wenn ich hier durch die Straßen gehe und mir das vorstelle.
Im Straßenbild Glimmers, also beziehungsweise hier Linden, war natürlich bekannt. Ja, vielen herzlichen Dank.
Soweit Clemens Messerschmidt zum Tod von Jürgen Niemann, unter Freunden bekannt als Bauer. Auch Alfred war durch und durch Lindner und nicht nur systemkritisch, sondern auch ausgesprochen sozial und solidarisch mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Hören wir nun das Lied Zuria Zuri vom DGB-Chor Hannover. 1981 wurde der DGB-Chor gegründet und Alfred Klose war damals einer der Gründungsmitglieder. Hier bei Senf, dem Gewerkschaftsmagazin von Radio Flora Hannover im Internet, kommen wir in unserem zweiten Teil zu den Hintergründen des in der Obdachlosigkeit in Hannover Linden verstorbenen Jürgen Niemann, im Stadtteil besser bekannt als Bauer. Jetzt wird es um die rechtlichen Hintergründe und auch eine Bewertung der umstrittenen Wohnungsräumung gehen. Dazu sprach Alfred Klose mit dem Rechtsanwalt Volker Rosemeyer, der den Betroffenen rechtlich vertreten hatte.
Jürgen Niemann, genannt Bauer, ist am 12.02.2019 hinter dem Freizeitheim Linden tot aufgefunden worden. Es ist noch nicht ganz geklärt, ob er dort erfroren ist oder was der möglicherweise ein anderer Grund gewesen sein könnte für sein Sterben. Er ist vor längerer Zeit schon, vor etwa 2 Jahren, hat eine Zwangsräumung bekommen und er war als Untermieter an der Ecke Limmerstraße, Köthner-Holzweg in einer Wohnung und hatte dort auch, wie sein Vertreter in der Rechtsstreitigkeit der Zwangsräumung, der Rechtsanwalt Volker Rosemeyer, erklärt, vielleicht können Sie dazu kurz etwas sagen, wie der Ablauf dazu war, wie es überhaupt dazu kam.
Ja, er hatte einen Mietvertrag, der war auch nicht als Untermietvertrag deklariert, sondern hatte äußerlich den Anschein, als wäre es ein Hauptmietvertrag mit einer Immobiliengesellschaft. Da stand dann auch drüber Immo und dann waren da so Abkürzungen und das schien alles auf eine Firma hinzudeuten und der Bauer dachte auch, dass er jetzt einen Hauptmietvertrag mit einer Firma abgeschlossen hat, hat diesen Mietvertrag dann auch dem Jobcenter vorgelegt, weil er dort Leistungen bezogen hat. Die haben den auch so akzeptiert und haben an diese Immo-Gesellschaft monatlich auch eine beträchtliche Miete gezahlt für den kleinen Raum. Es war ja ein ehemaliger Kiosk, den er auch nicht alleine bewohnt hat, sondern mit einem zweiten Mitmieter. Das ging so eine ganze Zeit gut oder lief das so, bis dann der Vertreter dieser Immo-Gesellschaft der eine Einzelperson war, die selber in dem Haus wohnte zur Miete, seine eigene Miete nicht mehr bezahlen konnte, gekündigt wurde vom Eigentümer und richtigen Vermieter. Und bei der Räumung wurde dann festgestellt, dass in dem Kiosk sich nur eine Person aufhielt, die völlig überrascht war, dass da nun der Kiosk geräumt werden sollte. Und es stellte sich eben raus, dass er hat dann auch seinen Mietvertrag vorgezeigt, aber der war natürlich dann aus Sicht des Eigentümers und richtigen Vermieters war der wertlos. Und in einem verkürzten Verfahren wurde Bauer dann auch als unberechtigter Eindringling in diesen Kiosk behandelt. Es gab dann relativ schnell einen Räumungstitel auch gegen ihn. Und bei der Durchsetzung dieser Räumung gab es dann formale Fehler. Ich habe dann da auch Beschwerde eingelegt beim Landgericht, bei der nächsthöheren Instanz. Und es gab dann zwei vergebliche Versuche mit einem riesen Polizeiaufgebot, eine Demonstration angemeldet hatte für die Räumung. Und die erste Räumung ist dann gescheitert, weil über meine Beschwerde beim Landgericht noch nicht entschieden worden war. Und die zweite Räumung im Januar 2017 ist dann gescheitert, weil der Gerichtsvollzieher feststellte, dass in dem Kiosk nicht nur eine Person, nämlich mein Mandant Bauer, lebte, sondern noch eine zweite Person, die dann auch einen gültigen oder aus seiner Sicht gültigen Mietvertrag vorweisen konnte und auch vom Jobcenter Leistung bezog. Und gegen diese Person gab es nun keinen Räumungstitel. Und weil man das nicht auseinanderdividieren konnte, wer von den beiden Personen jetzt welchen Raum bewohnt hat, ist dann dieser zweite Räumungsversuch auch abgebrochen worden. Und 200 Schaften der Polizei mussten dann auch wieder abziehen.
200 Schaften.
200 Schaften waren das jeweils. Und kurze Zeit später gab es dann die dritte Räumungsankündigung für den 7.3.2017. Das war ausgerechnet der 63. Geburtstag meines Mandanten. Ich habe dann auch wieder einen Antrag gestellt, dass es da Härtegründe gibt, die gegen die Räumung sprechen. Ich habe dann auch die verkürzte Ankündigungsfrist moniert, weil normalerweise muss eine Zwangsräumung mit einer 3-Wochen-Frist angekündigt werden vom Gerichtsvollzieher. In diesem Fall war es aber nur eine Woche, sodass ich gar nicht mehr Zeit hatte, auch gegen diese dritte Räumung Beschwerde einzulegen, weil in der Kürze der Zeit war das gar nicht möglich. Und in den Rechtsvorschriften für die Gerichtsvollzieher für eine Zwangsräumung steht eindeutig drin, dass es 3 Wochen Vorlauf geben muss hinsichtlich der Ankündigung. Und das wurde eben nicht eingehalten. Es wurde auf eine Woche verkürzt. Und dann wurde auch noch der Räumungstermin für 6 Uhr morgens angesetzt. Und um 6 Uhr morgens erreicht man auch beim Landgericht niemanden. Dann kam es eben am 7.3. zu diesem Räumungsversuch in aller Frühe, wieder ein Großaufgebot der Polizei, weil sich eben wieder eine kleine Demo angekündigt hatte. Es waren ca. 30 Personen, die versucht haben, gegen diese aus ihrer Sicht, auch aus meiner Sicht, unberechtigte Räumung zu demonstrieren. Und es gab dann auch Unsicherheit zwischen den Gerichtsvollziehern. Die Gerichtsvollzieher rückten dieses Mal mit 3 Personen an, also nicht nur der Zuständige, sondern er hat sich noch Verstärkung geholt von 2 weiteren Gerichtsvollziehern. Und dann gab es eben längere Verhandlungen und Diskussionen zwischen mir, den Gerichtsvollziehern und dem Einsatzleiter von der Polizei. Dann versuchte auch die Einsatzleitung der Polizei beim Gericht jemanden zu erreichen, weil ich auf die verkürzte Ankündigungsfrist hingewiesen hatte und auf meine gestellte Beschwerde beim Landgericht mit dem Härtefallantrag, weil die Räumung ja auch an seinem 63. Geburtstag stattfinden sollte. Ja, dann gab es eben ein Hin und Her und irgendwann sagte dann der Einsatzleiter der Polizei, die Gerichtsvollzieher sollten doch jetzt endlich die Räumung durchführen. Sie werden da jetzt zum dritten Mal mit einem Großaufgebot erschienen und wollten jetzt nicht zum dritten Mal unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ja, dann habe ich da nochmal protestiert gegen die Durchführung der Zwangsräumung. Sie wurde dann tatsächlich auch durchgeführt und die Sachen von Bauer wurden einfach auf die Straße gestellt von der Polizei. Die umstehenden Demonstranten, die sich angeboten hatten, die Sachen mitzunehmen und irgendwo unterzustellen, die durften ja gar nicht ran, weil sie ja von einer Polizeikette abgesperrt waren. Und so standen die persönlichen Habseligkeiten meines Mandanten dann eine ganze Zeit sozusagen im Niemandsland auf der Straße. Und da gab es noch so eine Spontandemo der 30 Demonstranten in der Limmer Straße. Hat sich die Polizei darauf konzentriert, den Demozug zu begleiten, und in der Zeit konnten dann auch die Habseligkeiten, die auf der Straße standen, von Freunden vorläufig irgendwo untergestellt werden. Also die Gerichtsvollzieher hatten auch keine Vorkehrungen getroffen, die Habseligkeiten meines Mandanten irgendwo einzulagern, sondern die standen dann wirklich auf der Limmer Straße.
Das war also jetzt vor circa...
Das war am 7.3.2017, an dem 63. Geburtstag von Bauer. Er hatte dann keine Wohnung. Er ist kurzfristig in Fraktionsräumen der Partei Die Linke ist er untergekommen. Die haben auch versucht, sich politisch dafür ihn einzusetzen. Aber es gab eben keine Unterkunft für ihn. Die Stadt Hannover, das Wohnungsamt, vergibt nur Notunterkünfte immer für eine Nacht. Und dann müssen die Obdachlosen wieder das Wohnungsamt aufsuchen und müssen sehen, ob es für sie eine neue Unterkunftsmöglichkeit gibt für die nächste Nacht. Das hat er dann auch zeitweilig versucht. Zeitweilig ist er bei Freunden untergekommen, die ihn aufgenommen haben. Diese haben dann aber auch wieder Probleme mit ihren Vermietern bekommen, weil sie eine Person dann in der von ihnen gemieteten Wohnung aufgenommen haben. Und irgendwann hat er dann wohl auch versucht, draußen zu nächtigen, wenn er nicht mehr untergekommen ist, entweder in einer Notunterkunft oder bei Freunden. Ja, und bei diesem Versuch, draußen zu schlafen, ist er dann auch, aus welchen Gründen auch immer, die Todesumstände sind noch ungeklärt, ist er dann zu Tode gekommen und draußen in der Nähe des Freizeitheims Linden ist er tot aufgefunden worden am 12.02. dieses Jahres.
Nun gehört ja eigentlich das Recht auf Wohnen, gehört ja eigentlich zur Daseinsvorsorge in diesem Land, das sich ja eine soziale Demokratie nennt. Wie ist es möglich, dass dann den Menschen dieses Recht sowohl vom Land bzw. auch von der Kommune verweigert werden kann? Und dann vor allen Dingen, er hat ja zumindest über das Jobcenter seine Miete pünktlich bezahlt. Er war im Grunde genommen ja eigentlich, wenn man so will, für einen Normalbürger gesehen, im Recht.
Ja, aber da ist das Recht eben doch sehr abstrakt und geht dann so oft auf die tatsächlichen Lebensumstände nicht ein, beziehungsweise die tatsächlichen Lebensumstände entsprechen dann nicht dem abstrakten Recht. Und dann kann man schon mal so ein Schicksal erleiden, wie es Bauer erging. Ja, das Wohnungsamt, das wäre zuständig gewesen, war auch nicht vor Ort bei der Zwangsräumung. Die haben also auch jetzt keine Unterstützung geleistet. Und auf meine Nachfrage, was denn geschehen soll und wie denn mit der Obdachlosigkeit der zwangsgeräumten Menschen umgegangen werden soll und welche Hilfen es da gibt, wurde mir eben nur gesagt, dass die sich beim Wohnungsamt vorstellen müssen und dann immer für eine Nacht auf irgendwelchen Notunterkünfte von der Stadt verteilt werden, weil dass es eben nichts Längerfristiges gibt. Das ist schon erstaunlich, weil in anderen Städten, da ist es so, da gilt eben Obdachlosigkeit als Ordnungswidrigkeit rechtlich und die Stadt oder der Landkreis, jedenfalls die zuständige Behörde, versucht dann schon im Vorfeld eine Zwangsräumung und damit die Obdachlosigkeit zu vermeiden, indem es Mietrückstände übernimmt, Mietrückstände dann gezahlt werden, beziehungsweise die Leute, die zwangsgeräumt werden sollen, dann wieder in ihre Wohnung von der Stadt eingewiesen werden, auch gegen den Willen des Vermieters. Aber in Hannover ist das eben nicht so. Und in Hannover werden die Leute eben sich selbst überlassen, beziehungsweise werden dann eben nächteweise in Notunterkünfte vermittelt.
Tja, das ändert leider nichts mehr daran. Bauer, also Jürgen Niemann, genannt Bauer, ist jetzt eben Opfer dieser Politik. Soweit zur Sache. Herzlichen Dank. Das war Holger Rosemeyer, Rechtsanwalt für solche Fragen, Mietfragen und so weiter.
Genau, ich bin im Mieterladen e.V., bin ich Berater, und das Mietproblem ist gerade in Hannover und auch speziell in Linden mittlerweile sehr dramatisch geworden. Und ja, es sind ja auch in diesem Winter 4 Kältetote zu beklagen aufgrund von Obdachlosigkeit. Und die angespannte Wohnungssituation wird sicherlich in Zukunft auch ein großes Thema bleiben. Und wir können nur hoffen, dass es eben keine weiteren Kältetoten in Winternächten geben wird in Zukunft.
Herzlichen Dank, Herr Rosemeyer.
Eines Morgens in aller Frühe, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unserem.
Bei unserem nächsten Thema von Alfred Lohse hier bei Senf auf Radio Flora geht es um Karl Marx. Spätestens seit die US-amerikanische Hypothekenblase 2007 platzte und weltweit die Wirtschaftsprognosen in den Keller gingen, wurde klar, der Kapitalismus ist höchst krisenanfällig. Doch niemand der gesamten Mainstream-Ökonomie hatte die Krise kommen sehen. Denn Krisen im Kapitalismus kommen in ihren Theorien überhaupt nicht vor. Kein Wunder also, dass plötzlich die ganze Welt wieder von Karl Marx sprach. In einem zweitägigen Seminar der IG Metall Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Niedersachsen wurde am 1. und 2. Februar die Frage, die Rolle der Krise in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie nachgegangen. Referent und Referentin waren Anne-Kathrin Krug, Rechtsanwältin aus Berlin und Teamerin für Lesereisen des Kapitals von Marx, sowie Jakob Graf von der Universität Jena und Mitglied der Redaktion Progla, einer Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaften. Hören wir die beiden Referentinnen jetzt im Gespräch mit Alfred Lohse.
Die Rolle der Krise in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Das war das Thema einer Veranstaltung bei der IG Metall in Hannover, in der Geschäftsstelle der IG Metall. Und Veranstalter war die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die IG Metall Hannover. Und dazu haben hier informiert erst einmal die Anne-Kathrin Krug und Jakob Graf. Vielleicht sagt ihr am besten selber was zu eurer Profession bzw. ihr Macht und zum anderen, wie ihr dazu kommt, euch mit Marx zu beschäftigen. Das ist ein ziemlich alter Kerl. 200 Jahre haben sie jetzt gerade gefeiert. Und was sollen wir damit noch anfangen? Es gibt ja viele moderne Sachen, die uns irgendwas in dieser Form näher bringen wollen. Anne-Kathrin, vielleicht dir.
Ja, danke schön. Ich bin eigentlich Juristin von Hause aus, beschäftige mich mit Marx und der Kritik der politischen Ökonomie aber schon seit mehr als 10 Jahren. Ich habe mich angefangen dafür zu interessieren, als die Krise 2007, 2008 die Welt erschüttert hat, oder zumindest Nordeuropa. Und wir haben dann angefangen, da selbst das Kapital zu lesen. Ich rede auch gleich von wir, weil das war auch Jakob Graf unter anderem mit. Und wir haben dann gedacht, naja, das ist doch eigentlich ziemlich interessant, was da im Kapital steht. Und wir könnten doch mal auch alleine einen Kapitallesekreis leiten, organisieren und auch vielleicht bis zum dritten Band kommen. Und das haben wir dann geschafft. Aber wir hatten natürlich auch viel Zulauf, weil die Krise eben auch sehr viel Interesse und Fragen aufgeworfen hat.
Wie kann es denn dazu kommen, in so einen hochentwickelten Kapitalismus, und die nach Antworten gesucht haben? Genau. Und wie war das bei dir, Jakob?
Ich habe ursprünglich Volkswirtschaft studiert und war ziemlich unzufrieden damit, wie das verhandelt wurde. Also einerseits die aktuellen Fragen, die sich damals für alle gestellt hat, andererseits auch dass bei den ganzen Modellen immer hinten bei rauskam, dass die Löhne zu hoch sind oder so, dass also ganz angeblich neutrale Modelle sehr politisch einschlägige Schlussfolgerungen immer dabei rausgekommen sind. Und wir haben eigentlich nie kritische Sachen gelesen, wir haben nur mathematische Modelle gemacht, also habe ich angefangen, mich auch mit dem Kapital zu beschäftigen. Und ähnlich wie Anne-Kathrin schon gesagt hat, wir haben dann relativ schnell sehr viel Zulauf gekriegt. Wir haben damals vom SDS, die linke SDS, der Studierendenverband von der Linkspartei, eine große Kapitallesebewegung organisiert, an der sich bundesweit, ich glaube, 40 oder so Lesekreise an Universitäten gebildet hat. Und dann haben alle Leute das Kapital lesen wollen zu dieser Zeit. Und das stellt sich natürlich die Frage, weil du das vorhin schon aufgeworfen hast, warum so ein altes Buch? Und ich würde sagen, wenn wir davon ausgehen, dass wir seit etwa dem 19. Jahrhundert im Kapitalismus leben, und davon gehe ich aus, dass sich eine gesellschaftliche Logik entfaltet hat, die eben profitgetrieben ist, kompetitiv ist, Konkurrenz, Märkte und das vom Staat auch befeuert wird und dass diese Logik sich im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, der Produktion bemächtigt hat und zu einem enormen Wachstum auch der Produktivität und auch der massenhaften Güter geführt hat, dass diese Phase der Menschheitsgeschichte natürlich mit einem Ende und auch irgendwann einen Anfang und auch irgendwann wieder ein Ende haben wird, dass wir aber immer noch in dieser Phase drinstecken und dass die grundsätzlichen Kriterien, wie man diese Gesellschaft versteht, eigentlich auch in vieler Hinsicht ähnlich geblieben sind. Die Krisendynamiken, die Marx beschreibt, finden wir heute plötzlich wieder. Also es gibt so Grundeigenschaften des Kapitalismus, die sich gar nicht so stark verändert haben.
Es gibt auch eine interessante Erkenntnis, wenn man so das bis zum dritten Band es schafft vorzudringen, dann merkt man eben auch, dass sowas wie Kredit oder Kreditketten, fiktives Kapital, was ja wirklich Staatsanleihen sind und auch Aktiengesellschaften zum Beispiel, dass solche Dinge schon bei Marx eine große Rolle gespielt haben. Na klar, dann gab es auch mal sowas wie Wechsel, ne, so Schuldscheine, die gibt es heute nicht mehr so überhaupt gar nicht mehr, die sind abgeschafft, aber sie haben eine Funktion, die heute durch andere Dinge übernommen wird. Ne? Also und so haben wir halt zwar schon irgendwie Finanzprodukte zu Marx Zeiten analysiert, die aber durchaus die Fragen aufwerfen, was davon ist noch übertragbar heute, und da kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen, dass eben die Grundzüge und Grundsätze, und da würde ich Jakob recht geben, eben für uns heute noch durchaus brauchbar sind.
Offensichtlich, also zumindest gibt es in der modernen Ökonomie und in der Volkswirtschaftslehre gibt es ja wirklich keine konkreten Erklärungen dafür, wie es zu solchen Krisen kommen kann. Und es versuchen sich immer wieder neue mit. Ich kann mich entsinnen, eine Situation damals nach der sogenannten Studentenbewegung und Lehrlingsbewegung, das heißt allgemeinen Politisierung in diesem Bereich, ist das schon mal so gewesen, dass viele Menschen sich mit Marx beschäftigt haben. Ist dann natürlich wieder abgeflaut. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Interessierter, die behaupten, Marx ist tot und so weiter. Was meine ich ja eigentlich für Gewerkschaften, wo das hier stattfindet? Wichtig wäre ja eben eine Struktur zu erkennen, wo sich das aufhängen lässt, was hier zurzeit passiert, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. So die Vorstellung, jetzt habt ihr dies heute, es gab ja schon in der Vergangenheit, gab es ja hier schon entsprechende Veranstaltungen, und gab es jetzt hier die Rolle der Krise in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Nur gut, nun kann man sagen, sowieso Krise 2007, ausgelöst durch den Fall der, wie hieß die Bank gleich?
Lehman Brothers
in den USA, dass das natürlich ein Begriff ist, Krise. Also was kann man daran in der marxischen Kritik beispielsweise im Zusammenhang mit unserer gegenwärtigen Situation, was kann man daraus für Schlüsse ziehen?
Naja, das allererste, was man auch schon lustigerweise auf den ersten Seiten des Band 1 sehen kann, ist, dass die kapitalistische Produktionsweise eben ihre Sollbruchstellen hat. Ne? Dass also schon alleine in der Warenzirkulation WGW schon dort die Möglichkeit der Krise drinsteckt. Noch ist nicht klar, dass wirklich aus dem Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf beispielsweise schon die Krise entstehen muss, auf einer wirklichen Ebene. Aber es ist halt möglich. Es ist möglich, dass Leute ihre Zahlungen nicht verrichten. Es ist möglich, dass Leute ihre Waren nicht verkaufen können. Ja, ja, das ist eben schon mal, das ist jetzt die erste Erkenntnis, die man eben auch schon auf den ersten Seiten vom Kapitalband 1 sehen kann. Weitere Punkte sind natürlich, dass Leute zu wenig Geld haben. Das heißt, sie haben ein Bedürfnis nach Produkten, aber es ist eben nur die Zahlungsfähigkeit, die am Ende zählt. Ne? Also es gibt genügend Produkte, die produziert sind, also als Waren produziert sind, aber die eben nicht losgeschlagen oder nicht verkauft werden können, weil die zahlungsfähige Nachfrage nicht da ist, obwohl das Bedürfnis da ist. Ja? Also dass wir keine bedürfnisorientierte Produktionsweise haben, sondern eine, die auf Profit orientiert ist. Das jetzt nur so zwei Beispiele dafür, wie aktuell oder an welchen Punkten das unsere heutige Situation auch noch trifft.
Ja, es geht ja um Mehrwertproduktion beispielsweise. Wir haben ja dann nochmal das, ich habe das nochmal so durchdekliniert quasi, wie das bei Marx aufgebaut ist. Also der Produktionsprozess Ware, wie Produkte zur Ware werden und so weiter. Und das letzten Endes aber der Antrieb im Kapitalismus nicht eigentlich die Bedürfnisse sind, sondern die Mehrwertproduktion bzw. der Profit. Und dass dann halt eben solche Auswüchse, wie zum Beispiel damals die Krise, die sich im Wesentlichen im Bausektor bzw. im Wohnungssektor dargestellt hat, dass solche Dinge dann dadurch manifestieren bzw. sich ergeben. Das heißt, mit der Aussicht darauf, dass ständige Wertsteigerung vorhanden sein würde, immer bereitwilliger Kredite ausgegeben wurden bzw. aufgedrängt wurden und dann das letzten Endes dann zu dieser Blase führt.
Vielleicht kann ich auch noch mal so was sagen, weil das auch wichtig ist. Ich habe das ja auch heute schon betont, dass kapitalistische Krisen ja im Unterschied zu Krisen früher, die durch eine Mangelsituation, durch schlechtes Wetter, durch Krankheiten oder so gekennzeichnet waren, eigentlich Überschusskrisen und Reichtumskrisen sind, wo es immer etwas zu viel gibt. Es gibt zu viele Produkte, die nicht verkauft werden können. Es gibt zu viel Kapital, das nicht gewinnbringend angelegt werden kann. Und immer dieses zu viel ist eigentlich das, was den Kapitalismus und seine Krise kennzeichnet. Und das ist eigentlich auch das Rätsel, das Marx hier knacken will. Und das sieht man heute in der Finanzkrise. Das sieht man heute darüber, wenn gestritten wird, wer auf der Weltebene Zugänge zu welchen Märkten hat. Dann gibt es protektionistische Tendenzen, weil man sich streitet, weil alle wollen ihre Güter absetzen. Das heißt, es gibt hier auch zu viel an Gütern und es wird gestritten um die Absatzmärkte. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist der Kapitalismus schon seit dem 19. Jahrhundert dadurch gekennzeichnet, dass es extremes Wachstum gibt, eine extreme Zunahme an Produktion und damit auch der ganze Planet mittlerweile an seine Grenzen gekommen ist und eigentlich kaputt gemacht wird und wir uns wirklich auch überlegen müssen, diese Krise, die der Kapitalismus erzeugt, auch als eine ökologische Krise zu verstehen, wo eigentlich der Planet kaputt gemacht wird, wenn wir so mit der kapitalistischen Steigerungs- und Profitlogik weiter verfahren. Insofern sind die Krise, über die wir heute sprechen, wenn wir über eine wirtschaftliche Krise sprechen, ist auch eine Krise des Planeten und des menschlichen Lebens überhaupt in dieser Welt. Wenn wir, würde ich sagen, und wenn wir über den Kapitalismus sprechen, müssen wir seine Grundzüge und seine Profitgetriebenheit, seine Wachstumsdynamik erkennen und die Krisen, die er auch in anderen Bereichen auslöst.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn?
Hier bei Senf kommen wir zu unserem zweiten Teil über das Karl-Marx-Seminar. Die Rolle der Krise in der marxistischen Kritik der politischen Ökonomie. Nachdem wir gehört haben, dass kapitalistischen Krisen mit ihrer Überproduktion ohne hinreichende zahlungskräftige Abnehmer auch ökologisch sehr bedenklich sind und unseren Planeten an seine Grenzen führen, wird es jetzt im zweiten Teil besonders auch um die Rolle der Gewerkschaften auf einem entfesselten Kapitalmarkt gehen. Mit den Referentinnen und Referenten Anne-Kathrin Krug und Jakob Graf sprach weiterhin Alfred Klose.
Vielleicht kann ich noch mal eine Sache dann auch sagen, der Rolle für Gewerkschaften meiner Meinung nach. Einerseits, weil Gewerkschaften für mich ein unglaublich wichtiger Akteur sind, um den Kapitalismus zu überwinden, wenn wir den in dieser ökologischen Hinsicht den Planeten retten wollen. würde ich sagen, sind für mich die Gewerkschaften ein unglaublich wichtiger Akteur, die jetzt zu sagen, wir müssen vor dem Hintergrund dieses Verständnis von kapitalistischer Wachstumsdynamik und einem begrenzten Planeten eigentlich umsteuern und umlenken. Und man hat in der Geschichte gesehen, also da diskutieren wir ja auch drüber, über Profit Squeeze oder Unterkonsumptions, dass die Klassenverhältnisse und die Klassenkämpfe immer einen riesen Einfluss auf den Kapitalismus hatten und für Marx natürlich auch die Akteure war, die Arbeiterbewegung, das war der Akteur, der zur Überwindung des Kapitalismus und heute eben, wenn ich das mal so pathetisch formuliere, zur Rettung des Planeten beitragen kann oder halt eben nicht. Und das ist deswegen auch eine ganz entscheidende Frage, wenn man den Krisenbegriff auf die ökologische Krise ausdehnt. Und da spielen die Gewerkschaften eine unglaublich wichtige Rolle. Ohne die geht es nicht.
Man hat ja die IG Metall früher in ihrer Bildungsarbeit hat eben auch darauf hingewiesen, auf die, besonders auch auf den Interessengegensatz, was also der Arbeiter oder die Arbeiterin natürlich, was den interessiert und was beispielsweise den Anbieter von Arbeitsplätzen, also den heute, da hat sich Marx, glaube ich, auch mal drüber ausgelassen, über den Begriff Arbeitnehmer und Arbeitgeber und solche Dinge, die da ablaufen. Also diese Begrifflichkeit, diese Struktur, die Marx aufgebaut hat, diese Zwangsläufigkeit im Kapitalismus, ob die noch Hintergrund der gewerkschaftlichen Strategien ist, das ist hier die große Frage und deswegen ist das sicherlich auch für meine Begriffe jedenfalls ganz wichtig, dass solche Dinge hier angesprochen werden und nochmal wieder zurückgeholt werden ins Gedächtnis, was da abläuft.
Ja, ohne Frage. Also ohne ein theoretisches Wissen des gesellschaftlichen Zusammenhangs des Kapitalismus lässt sich sicherlich auch schlecht eine Strategie entwickeln. Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung.
Natürlich war Gewerkschaftsarbeit oder häufig davon bestimmt, dass natürlich die abhängig Beschäftigten meistenteils nicht genügend konsumieren konnten, weil sie nicht so viel an Lohn bzw. Geld zur Verfügung hatten, um das zu tun. Und von daher lief natürlich die Sache mit dem Wachstum durchaus nicht völlig am Interesse der Gewerkschaften vorbei, weil damit von der Meinung her auch ein bisschen mehr abfallen könnte. Immer nach dem Motto, pack nur genügend auf den Tisch, da reichen, dann fallen auch ein paar Krümel ab für die da drunter leben.
Es ist auch eine Frage, wie international sich so eine Gewerkschaft auch aufstellt. Ne? Wie international, also hat man den Blick für andere Länder, andere Bevölkerungsteile aus anderen Ländern, aus anderen Regionen, die vielleicht von Umweltzerstörung sehr, sehr betroffen sind. Ne? Tritt man da als auch Interessensvertreter nicht nur der eigenen Klientel zu Hause, sondern eben auch woanders auf oder wählt man sich den eingeschränkten nationalen Rahmen? Das sind auch wichtige Fragen, auch eben strategische Fragen, wie man sich aufstellt als Gewerkschaft, die man sicherlich diskutieren muss. Und mit so einer Analyse der kapitalistischen Produktionsweise im Nacken weiß man, wie das alles in den Weltmarkt eingebettet ist und wer profitieren kann und wer eben dann nicht profitiert davon. Ne? Und das gepaart mit einer massiven Umweltzerstörung und eben auch dem Raubbau an der Natur und damit eben auch an dem Mangel an Leuten für ihre Grundlage zu sorgen. Ne? Auch Arbeitsplätze gehen ja dann verloren. Das muss sicherlich alles reflektiert werden als Gewerkschaft.
Ja, allein auch eben wieder dieser Zwang im Kapitalismus des stetigen Wachstums zum Beispiel. Gut, wir können das hier heute wahrscheinlich nicht mehr alles erörtern. Dies ist ja hier nicht die, wie gesagt, die erste Veranstaltung dazu. Und ihr macht ja sicherlich nicht nur hier bei der IG Metall in Hannover und Rosa-Luxemburg-Stiftung, habt ihr mehrfach Seminare und wie sind die Interessen so in der Gesellschaft, wie sich das nachfragt.
Ich war jetzt im Dezember für das Netzwerk Plurale Ökonomik, zum Beispiel in Tübingen, für die war ich aber auch schon mal in Hamburg. Das ist ein interessantes Netzwerk von VWLern und VWLerinnen, die eben versuchen, einen pluralen Ansatz der Lehre und Forschung im Bereich der Volkswirtschaft zu etablieren, die eben nicht nur irgendwelche Modelle, wie Jakob vorhin schon erwähnt hat, so durchrechnen wollen, sondern eben auch den Marx zur Kenntnis nehmen wollen, die wollen den Keynes zur Kenntnis nehmen. Ne, die wollen irgendwie auch andere Dinge und auch andere Theoretikerinnen und Theoretiker diskutieren und alles in den Lehrplan bringen, was da jetzt gerade nicht drin steht. Die zum Beispiel, die fragen öfter mal, an. Ansonsten gibt es auch Jugendgruppen, politische Aktive, die anfragen. Antifa fragt an. Aber selbst für die grüne Jugend habe ich schon ein Seminar gegeben. Oder für die Verdi-Jugend. Ja, so unterschiedlich ist das, ne? Also
Verdi-Jugend ja wohl schon, aber ansonsten gehe ich richtig in der Annahme, dass bei Gewerkschaften bisher in diese Richtung wenig passiert ist.
Ja, so viele Anfragen von gewerkschaftlicher Seite hatte ich bisher noch nicht. Nee.
Ich habe länger auch den Projekttag Demokratie und Mitbestimmung an Berufsschulen gemacht im Rahmen des DGB. Und es ist ja nicht so, dass in der Gewerkschaftsbildungsarbeit diese Fragen gar nicht mehr gestellt werden. Die sind sicher viel weiter rausgedrängt worden, auch so, sei es auch der Widerspruch Kapitalarbeit und so, also die klassische Grundkenntnisse, die eigentlich für jeden Lohnabhängigen wichtig sind zu wissen. Auch allein zu wissen, warum man sich überhaupt gewerkschaftlich organisieren sollte und warum das nicht nur für wichtig ist für den eigenen Betrieb, sondern auch für die Kräfteverhältnisse und die Veränderungen der Politik im Land passiert. Aber gut, ich wollte nur sagen, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, da gibt es ja noch Elemente dieses, ich sag mal, marxistisch angehauchten Verständnisses der Gesellschaft. Das ist ja nicht alles weg in der Gewerkschaft.
Und man könnte dann beispielsweise auch mal konkreter wieder über Klassen reden und die notwendige Solidarität, die völkerübergreifend geht, beziehungsweise nationenübergreifend und solche Dinge, das wäre, aber das wird meines Wissens in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, zumindest der IG Metall, wird es nach wie vor angesprochen, hat früher vielleicht einen etwas größeren Wert gehabt, aber immerhin, aber von daher, ich finde es schon in Ordnung, dass dieses Raster, was Marx da im Grunde genommen aufgebaut hat, das heißt die Erklärung des Kapitalismus und auch seiner möglichen Überwindung, durchaus eine feine Sache. Und herzlichen Dank an Kathrin und Jakob und vielleicht bis auf ein neues.
Dankeschön.
Unsere Sendung Senf von Radio Flora geht für heute zu Ende. Es ist ein besonderer Tag für uns, denn unser langjähriger Mitstreiter Alfred Klose ist verstorben. Verlassen hat er uns aber nicht. Er ist bei uns und wird es immer bleiben. Er hat so unglaublich viel geschaffen, nicht nur, aber auch bei uns in der Redaktion. Wir danken dir, Alfred, für unsere gemeinsame Zeit. Rumgesülze mochte aber Alfred nie. Deshalb sollte es damit jetzt auch gewesen sein. Aktuelle Themen von Alfred im März aber wollen wir ebenso noch senden, wie wir auch das Archiv seiner vielen Beiträge zu gegebenen Anlass nutzen werden. Und damit verabschieden wir uns. Senf ist das Gewerkschaftsmagazin von Radio Flora Hannover im Internet. Unsere Sendung gibt es an jedem vierten Donnerstag im Monat zwischen 18 und 19 Uhr. Das Gewerkschaftsmagazin Senf ist ein Projekt der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. Die Verantwortung für die Sendung hat Reinhard Töneböhn und am Mikrofon verabschiedet sich Eckart Hein.